SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Ralf König. Er ist einer der international bekanntesten Comiczeichner aus Deutschland und gilt als Chronist der schwulen Szene. Seine Comics wurden in 18 Sprachen übersetzt und weit über 7 Millionen Mal verkauft und teilweise auch verfilmt, unter anderem Der bewegte Mann. Und heute ist er mein Gast und erlaubt uns einen Blick auf seinen Alltag als Comiczeichner, seine Geschichten und seine Figuren, worüber ich mich sehr freue. Hallo Ralf, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, schön hier zu sein. Danke.
Ralf, du bist am 8. August 65. Ist ja die Party schon geplant?
Ich suche noch einen kleinen Saal in Köln, wo ich halt das machen kann, was ich machen will. Ich würde eine kleine private Lesung machen mit meinen Freunden und Bekannten. Mhm. Und danach noch ein bisschen feiern, ja.
Bist du jemand, der gerne feiert?
Oder also ich habe meine runden Geburtstage, den 40., den 50., auch zwischendurch, wenn irgendwie mal eine Buchpremiere war, habe ich gerne in Köln fett gefeiert, so mit 150 Leuten, wo ich die Hälfte gar nicht von kannte, weil ich habe allen gesagt, bringt noch jemand mit, also das summiert sich ja dann.
Sind deine Partys legendär, dass Leute sagen, hey, Ralf feiert, da müssen wir hin?
Ja, ja, da gab es sogar mal Gerüchte, dass es Eintrittskarten zu kaufen gäbe im Vorverkauf, was also nie stimmte, also so nicht, aber es war begehrt. Und ich mache das immer gerne, dass ich auch viele Leute um mich rum habe, die ich gar nicht kenne, weil dann ist man nicht so im eigenen Saft am Braten, sondern hat neue Impulse. Und in Köln verkleidet man sich ja gerne. Ich habe meinen Partys dann auch gerne Mottos gegeben. Und die Bibel zum Beispiel, als ich meine Comics gemacht habe, die sich so ein bisschen mit Religion befassten, da war das Thema die Bibel, da kamen sie alle als Pontius Pilatus und Erzengel und das waren schon berauschende Partys, aber es wird diesmal ein bisschen kleiner, weil so eine Nacht kostete auch mal 10.000 Euro damals, das würde ich heute nicht mehr mich trauen. Also.
Aber Feste soll man ja feiern, wie sie fallen.
Richtig.
Und was ist das Motto diesmal? Hast du schon?
Ich habe gar kein Motto. Also ich werde einfach, ich weiß noch gar nicht, ob es stattfindet, weil wie gesagt, ich habe mich sehr spät um den Saal gekümmert. Ich muss sagen, dieses 65, ich hadere so ein bisschen mit der Schnelligkeit, mit der die Jahre so fliegen. Und ich 65 passt so gar nicht zu meinem inneren Gefühl. Und ich bin darauf erst aufmerksam geworden, dass ich ja vielleicht was machen muss. A, weil zu meinem 60. ist nichts passiert wegen Corona, da konnte man nicht feiern. Und B, weil es kommt ein Buch zu meinem Geburtstag jetzt raus im August, das heißt Pflaumensturz und Sahneschnitten. Und das ist tatsächlich ein Geburtstagsjubiläumsbuch, so ein bisschen vom Verlag, also so ein Prachtband. Und da wurde ich erst darauf aufmerksam, eigentlich, wenn so ein Buch da ist, müsste ich ja meinen Geburtstag auch ein bisschen feiern und nicht nur einen Kaffee trinken machen mit 10 Leuten oder so. Und jetzt bin ich vor dem Dilemma, was mache ich denn genau und wo und alles ein bisschen spät gedacht.
Also auf alle Fälle ein guter Anlass, mal wieder zu feiern, mit oder ohne Motto. Du hast dich ja auch in deinen Comics in den letzten Jahren immer wieder mit dem Älterwerden auseinandergesetzt. Herbst in der Hose war so eine Geschichte, wo es ums Älterwerden ging, aber auch Harter Psychiater, wo deine beiden Figuren, die dich eigentlich dein ganzes Leben als Zeichner schon begleiten, Konrad und Paul, eben auch mit dem Älterwerden sich auseinandersetzen müssen. Ist es ein Unterschied für Schwule, im Vergleich zu Heterosexuellen älter zu werden? Oder ist das Quatsch? Gibt es da keinen Unterschied?
Also wir werden alle älter, egal was wir da jetzt sind. Das ist schon mal klar. Heteros, wenn sie denn einen üblichen heterosexuellen Weg gehen, sage ich, indem sie halt irgendwie vielleicht schon früh heiraten und dann Kinder kriegen oder so, die haben vielleicht schnell was anderes zu tun, als sich über das Älterwerden Gedanken zu machen. Also die müssen dann sehen, dass die Familie durchgebracht wird und arbeiten und irgendwann sind die Kinder groß und dann merken sie, oh, da ist aber jetzt die Zeit vergangen. Ich glaube, die Erkenntnis kommt vielleicht ein bisschen plötzlich. Ich rede jetzt in Klischees, also da gibt es sicherlich die verschiedensten Lebenswege, wie man das empfindet. Schwule Männer, sage ich mal, da kenne ich mich ja ein bisschen aus, die klammern sich ja so ein bisschen gerne und an ihre Vitalität und an ihre Libido und an ihre, keine Ahnung. Und das ist vielleicht ein bisschen quälender. Also die merken vielleicht schneller, dass die Zeit vergeht oder so. Ich finde es für mich spannend, wenn auch unerfreulich natürlich, aus den verschiedensten Gründen, ne, so. Aber als Comiczeichner finde ich es spannend. Ich habe da ein ganzes Feld vor mir, das seltenst beackert wurde. Also Lucky Luke, die Cowboy-Figur, war immer so 25, 30. Donald Duck ist jetzt 90 geworden und sieht immer noch aus wie ein frischer Erpel. Die Peanuts kamen nie in die Pubertät. Ne? Also die Figuren blieben immer so stehen. Asterix wird auch nicht älter. Und ich habe mir gedacht, warum eigentlich? Und Konrad und Paul, diese beiden Figuren, die ich erfunden habe in den 90ern, sind mir schon sehr nahe. Und ich habe die immer wieder aufs Tablett gebracht, was sie erleben. Da war gar keine Alternative. Also ich will, dass Paul, besonders Paul, soll älter werden. Also alle in diesem Figurenkomplex sollen älter werden. Da sterben auch Leute. Die Mutter von Paul ist irgendwann mal gestorben. Da habe ich kein Thema draus gemacht. Die war einfach dann irgendwann mal gestorben und so. Ich möchte gerne, dass das Leben, auch wie es sich nun mal im fortschreitenden Alter entwickelt, dass das sich auch widerspiegelt, ja.
Also da steckt viel auch von dir dann mit drin. Hilf mir ganz kurz, dass ich es nicht durcheinander bringe. Konrad, ist er der, früher gerne Partys gemacht hat oder umgekehrt?
Ist es umgekehrt. Konrad ist der eher der Feingeist. Mhm. Konrad ist Klavierlehrer und spielt selber in einem Kammermusikorchester. Er ist sehr zurückhaltend und ein bisschen spießig vielleicht auch, was immer das eigentlich heißt. Und Paul ist so ein Gegenentwurf dazu. Der ist immer auf Party und kifft gerne und hat Sex, wo er ihn nur kriegen kann. Und die beiden sehr gegensätzlichen Charaktere habe ich irgendwann in den 90ern erfunden und zusammengebracht. Es sind allerdings, ich habe das auch immer gesagt, so ein bisschen zwei Seelen in meiner Brust. Also die gibt es beide in mir. Von daher kann ich diese Dialoge im Schlaf schreiben. Also ich, das Konrad und Paul sprechen zu lassen, sich streiten zu lassen oder so, das ist überhaupt keine Mühe, weil ich das sehr, sehr bin. So.
Ja. Und die tauchen auch eben in dem Buch auf, teilweise, dass es zu deinem Geburtstag gibt, Pflaumensturz und Sahneschnitte. Mhm. Aber darüber hinaus gibt es ja eben auch viele alte Fotos von dir, Zeichnungen, Skizzen, ein Interview mit dem Comic-Journalisten. Ihr habt da richtig nochmal in der Erinnerungskiste gekramt. Mhm. Zeichnungen und Geschichten, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden in Buchform. So. Wie war das für dich, ja jetzt nochmal zurückzugucken auf über 45 Jahre eigene Comic-Karriere für dieses Projekt?
Manchmal war ich schon erstaunt, was sich da alles angesammelt hat und wie man zu verschiedenen Lebensabschnitten so aussah. Ein paar Fotos sind ja auch drin und so, bei wie ich damals meinen ersten Max- und Moritz-Preis beim Comic-Salon in Erlangen bekommen habe. Das war, wenn ich mich nicht irre, 97 oder so. Da bin ich im Fummel auf die Bühne. Also ich hatte so ein goldenes Paillettenkleid mir angeschafft in Stretch und war von irgendeinem sehr guten Maskenbildner geschminkt worden mit so einer Perücke drauf, weil ich war zu schüchtern, auf die Bühne zu gehen, einfach als ich selbst. Mhm. Also das und vor allen Dingen, diese Veranstaltung war damals noch sehr, sehr dröge. Also da haben Leute moderiert, die das so gar nicht konnten. Und es war eher langweilig und zog sich wie die Oscar-Verleihung.
Da hast du die Stimmung
noch hochgetrieben. Und ich dachte, also wenn ich diesen Preis kriege, dann soll da ein bisschen Stimmung sein. Das ist mir auch gelungen. Es gab Standing Ovations, die Leute kriegten sich gar nicht mal ein. Das war ganz schön. Ich habe, ja, dieses Buch, da habe ich sehr tief in die Kiste gegriffen sogar. Also meine Eltern sind beide Mitte 90 jetzt, also das ist ja auch selten, dass beide Elternteile so alt werden. Aber es war natürlich die traurige Geschichte, dass sie irgendwann aus ihrer Wohnung raus mussten oder aus dem Haus raus mussten. Und meine Mutter hat zu meiner Überraschung die ganzen Kinderwerke von mir aufbewahrt. Das wusste ich nicht. Also sie hat eine ganze Tragetasche voller Schulhefte, die ich mit meinen Zeichnungen und Geschichten vollgekritzelt habe. Toll. Und das war sehr, sehr überraschend, was da zutage kam. Und davon habe ich auch ein paar in dieses Buch reingetan. So Horrorgeschichten und sogar sehr schwulenfeindliches Zeug, was ich so in meiner Pubertät gezeichnet habe. Weil ich bin aufgewachsen in Ostwestfalen auf dem Dorf und kannte es nicht anders. Ne? Also da gab es damals noch diese schwulen Witze, diese Detlef-Witze, die eher diskriminierend waren. Aber wie so ein Kind das dann aufnimmt. Ne? Ich habe das so ganz unreflektiert, habe ich sowas auch gezeichnet. Das war schon sehr, sehr befremdlich zu sehen. So.
Wusstest du damals schon, als du das gezeichnet hast, dass dein Herz für Männer schlägt?
Oder? Ich ahnte das schon sehr früh, das weiß ich. Ich war Kind und war immer verliebt in irgendwelche, also heimlich verliebt in irgendwelche Schulkollegen oder so. Und meinen Mathelehrer fand ich, also außerdem den Mathelehrer fand ich sehr sexy. Das war aber auch mein Sportlehrer und so. Also von daher,
man kann sagen, normal Mathelehrer. Ohne jetzt
mit Mathe habe ich es gar nicht, mit Sport eigentlich auch nicht, aber ich war, vielleicht deswegen fand ich den Mann ganz sexy. Und ja, ich ahnte das, aber das war damals ja sowas von überhaupt kein Thema. Also wir reden jetzt von Anfang der 70er Jahre. Da war Schwulsein noch richtig tabu. Man sprach nicht drüber, man hatte auch keinerlei Informationen. Das kann man sich ja heute in Internetzeiten überhaupt nicht mehr vorstellen. Und dann sitzt da ein Junge auf dem Dorf, ahnt was, aber kriegt von allen Seiten immer zu hören, dass es lächerlich sei oder irgendwie eine Schande oder keine Ahnung. Es war ja auch sehr katholisch da. Also im im Religionsunterricht kamen solche Signale ja auch, dass das nicht in Ordnung ist. Überhaupt, dass man lustvoll Sex hat, ne? Da mich allerdings die Pornos im Schrank meines Vaters vorbewahrt. Also das war schnell eine Alternative, dass Quatsch. Ich sah, ach, das macht ja doch Spaß. Und das war sicherlich, als ich 11 Jahre war, habe ich diese Pornos entdeckt und die amerikanischen Underground-Comics, die es gab beim 2001 Verlag, also oder beim Volksverlag. Fritz the Cat und Robert Crumb und so. Und das waren die beiden Entdeckungen, die mich, glaube ich, dahin geführt haben, dass ich jetzt hier im Saarländischen Rundfunk sitze und darüber reden kann.
Aber wenn es im Schrank, Wohnzimmerschrank deiner Eltern Pornos gab, also war da auch eine Offenheit in deinem Elternhaus zu dem Thema? Oder?
Da war so eine seltsame Offenheit. Also ich glaube, meine Mutter war froh, wenn mein Vater beschäftigt war. Keine Ahnung. Jedenfalls gab es in dem Schrank immer neue Pornos auch. Und ich bin, sobald meine Eltern beim Edeka einkaufen waren und nur 10 Minuten unterwegs, bin ich die Treppe hoch ganz schnell und habe diesen Schrank aufgemacht und geguckt, was es alles wieder gibt. Das waren natürlich Heteropornos. Es gab ja noch diese Super 8-Filme, diese kleinen Filmrollen. Und da waren auch 2, 3 schwule Sachen dabei, die allerdings sehr, sehr schlecht waren. Das war ja damals sowieso diese 70er-Jahre-Pornos, die kamen aus Dänemark meistens und die Darsteller machten meistens Party vor irgendwelchen ganz schrecklichen Tapeten, so Mustertapeten und lachten ganz viel und waren immer ganz ausgelassen und irgendwann ließ jemand die Hose runter. Also es war so ein bisschen, wenn man das heute sieht, eher so schlüpfrig, auf Humor getrimmtes, naives Zeug. Aber ich fand das als Elfjähriger natürlich ganz toll.
So ein bisschen wie Eis am Stiel oder dann doch schon ein bisschen mehr? Oder diese...
Nee, das war schon richtig hart.
Lederhose oder so.
Nein, das war ja soft. Das war eher, das ist ja unerträglich. Aber nee, das war hier schon richtig Porno, schon. Aber eben so ein... Es war immer mit so einer großen Heiterkeit verbunden. Die haben nicht einfach gefühlt, sondern die haben erst gelacht und getrunken und keine Ahnung. Also irgendwie musste man wohl erst diesen Weg gehen, um die Hüllen fallen zu lassen. Ich weiß nicht.
Und angeblich haben in deinen ersten Comics auch schon Sex und Erotik ein bisschen eine Rolle gespielt. Du hast den Comicfiguren damals Brustwarzen gemalt, die offenbar nicht hatten. Ich habe auch viele Comics gelesen, aber mir ist das nicht aufgefallen, dass Lucky Luke und alle anderen Asterix da offenbar keine Brustwarzen
haben. Es gab offenbar damals so einen komischen, verklemmten Comic-Code, dass alles, was irgendwie sexuell ist, nicht gezeigt werden darf. Woher das herkam, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Da müsste man Comic-Spezialisten fragen. Aber ich als Kind schon dachte, da fehlt doch was. So, dass einem das nicht auffällt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe einen Buntstift gemalt und habe Lucky Luke Brustwarzen gemalt, weil ich das komisch fand, dass der keine hatte. Aber die hatten ja alle keine. Also wenn Sigurd und auch Asterix oder so, die haben keine Brustwarzen, die Figuren aus dieser Zeit. Das ist so, ja. Und ich fand, das geht nicht. Ich dachte, die haben das vergessen und habe dann die da drauf gemalt. Ja, das war nicht das... Das ist meiner Mutter wohl nicht aufgefallen. Ich frage mich heute allerdings, wenn ich diese Kinderwerke sehe, die natürlich auch daraus resultierten, dass ich die Pornos meines Vaters entdeckt hatte. Da ist also jede Menge nacktes Fleisch zu sehen. Und die machen da irgendwas, was meine Mutter sich da gedacht hat, weiß ich leider nicht. Also die hat das nur aufbewahrt.
Okay, also du hast ja den Geschenk, guck mal, Mama, was ich gemalt habe.
Nee, das nicht. Aber ich glaube, meine Mutter zumindest freute sich daran, wie kreativ ich bin. Es gab ja damals noch nicht diese Überschwemmung an Unterhaltungsindustrie, was wir heute haben. Also wenn da mal ein Monsterfilm im Fernsehen kam, im Schwarz-Weiß-Fernsehen, dann war das ja ein Highlight. Ich habe da noch Monate von gesponnen. Ich erinnere mich an Sindbads siebte Reise. Das war so ein 50er-Jahre-Schmonz mit diesen Stopptrick-Monstern von Felix Rexhausen hieß er, glaube ich, der diese kämpfenden Skelette und Drachen und Zyklopen und so. Ich habe als Kind davor gesessen und war völlig geflasht und habe mit Legosteinen und meinen kleinen Asterix-Figürchen aus der Wundertüte habe ich diese Filme nachgespielt. Und ich glaube ganz sicher, dass das etwas war, was mein kindliches Gehirn sehr kreativ werden ließ. Und ich bin ein bisschen erschüttert über die heutige Zeit, wo ich sehe, wenn kleine Kinder nur am Smartphone sitzen und nur konsumieren, wie viel Kreativität da verloren geht. Ich glaube, dass Langeweile etwas sehr, sehr Wichtiges ist in der Kindheit.
Ja. Dieses Gefühl von Langeweile kenne ich auch noch in den Sommerferien, wo man das Gefühl hatte, die Zeit geht nicht rum. Ne? Und gerade so wie du sagst, wenn man heute das Gefühl hat, als Erwachsener, die Zeit rast so, wünscht man sich manchmal dieses Gefühl, die Zeit würde so langsam.
Ja. Also ich finde, Langeweile ist was sehr, sehr Wichtiges für die Entwicklung. Und ich habe später, als ich dann schon erwachsen war, bin ich ja in einer Holzfabrik gelandet. Ich habe ja eine Pseudo-Schreinerlehre gemacht. Das war eher auf Maschinen getrimmt damals in so einem großen 150-Mann großen Möbelbetrieb in Werl, Westfalen. Und da war ich dazu verdonnert, tagelang, wochenlang, stundenlang an so einer Bauklötzchenmaschine zu stehen und so kleine Löcher in so Klötzchen zu bohren. Also wirklich stupideste Arbeit, stundenlang. Und um nicht verrückt zu werden dabei, habe ich mir Geschichten ausgedacht. Ich habe da gelangweilt. Das war ja keine schwere Arbeit. Ich musste nur immer so ein Loch da reinbohren. Und das ist ja eine fürchterliche Arbeit, so wenn man sich nicht selbst unterhalten kann. Und da habe ich angefangen, mein Gehirn anzuschmeißen und habe mir meine eigenen Kinofilme ausgedacht. Und ich glaube unbedingt, dass das alles dazu führte, dass ich dann später Autor wurde und das zu Papier brachte und jetzt halt hier sitze. Ne?
Aber du hast dann quasi schon immer als kleiner Junge gezeichnet?
Ja.
Und das waren eben so die Drachen oder Figuren aus den Filmen,
genau.
Die Sachen, die du bei der Sammlung deines Vaters gesehen hast.
Wobei die Zeichnungen gar nicht so wichtig waren. Ich war immer wohl eher Autor und das ist auch heute noch so geblieben. Ich zeichne gern so, aber das ist nicht die Herausforderung. Ich nehme Comics, das Medium, um meine Geschichten zu erzählen, aber wichtig sind mir die Geschichten und die Dialoge. Das ist so die Herausforderung. Die Knollennasen habe ich drauf, die zeichne ich jetzt seit 45 Jahren. Und ich bin auch sofort aufgeschmissen, wenn ich mal eine Szene habe in einer Geschichte, wo nicht geredet wird. Das gibt's ja auch, dass mal ein paar Bilder stumm sind, weil Leute nur über die Straße gehen und dumm gucken oder so. Das hasse ich. Also ich liebe es, wenn die Panels zur Hälfte voll sind mit Text und Sprechblase und nur eine Nase. Zwei Leute sitzen auf dem Sofa und fertig. Aber wenn ich irgendwas zeichnen muss, so eine Straßenschlucht mit Autos oder mit, keine Ahnung, ich bin an den Nibelungen dran, der deutsche Wald will gezeichnet sein und das fordert auch so ein bisschen optisch was heraus. Mache ich nicht gerne. Also ich bin eher ein Schreiber.
Wobei, das merkt man deinen Geschichten und Zeichnungen nicht an. Ich finde bei dir, aber auch bei anderen Comiczeichnern faszinierend, wie es euch gelingt, mit einem Strich Gefühle, Emotionen, Mimik auszudrücken. Und das ist Wahnsinn, gerade auch bei deinen Geschichten. Ich hatte jetzt nochmal zur Vorbereitung 11.000 Jungfrauen in der Hand und diese ganzen Nonnen, die da auftauchen und die Jungfrauen. Das ist Wahnsinn, wie das mit ein paar Strichen euch gelingt. Ja?
Das ist auch mein Genuss daran. Es muss mit ein paar Strichen sitzen. Also ich habe Kollegen, es ist ja alles heute digitalisiert, also die Kollegen und Kolleginnen zeichnen meistens am Tablet.
Im elektronischen
oder digitalen Stift. Die drücken auf den Knopf und ist der Himmel blau und so und das habe ich immer befremdlich gefunden. Also solange es noch Buntstift und Papier gibt, werde ich das so machen, da bin ich noch der letzte Mohikaner. Aber ich bin großer Freund von Minimalismus. Also wenn etwas schnell hingekritzelt ist und auf den Punkt, das begeistert mich. Da gibt es Jean-Marc Reiser oder Nicolas Mahler, mein österreichischer Kollege, der nur eine Nase und einen Strich und das ist dann Männchen. Da fehlen sogar die Augen und trotzdem ist es großartig und total witzig. Da stehe ich drauf. Also Minimalismus ist toll, wenn das alles so ausgeführt ist und perfekt bunt und die Linien sind alle geschlossen und das ist alles, das finde ich eher langweilig. Also ich finde den Zufall beim Zeichnen, das finde ich einen großen Genuss, wenn einem dann mit einem schnellen, kurzen Strich irgendwas gelingt, was man eigentlich gar nicht steuern kann, sondern weil es in der Schnelligkeit so sitzt, dann habe ich richtig Spaß, ja.
Ralf, deine ersten schwulen Comics sind dann 1980 erschienen oder wurden veröffentlicht. Wie kamst du auf die Idee, Comics über Schwule und die Schwulenszene zu machen?
Ich war 1979 auf einem der ersten schwulen Events, sag ich mal, was heute CSD heißt. Das war damals in Frankfurt und hieß Homo Lulu.
Ach, schon ein
und
Name.
Und das war so ein linkspolitisches Studententreffen. Ich werde nicht müde zu erklären, wie besonders das damals war. Also ich war in meiner Schreinerei und habe da meinen Job gemacht in dieser Kleinstadt in Westfalen. Und ein Arbeitskollege sagte mir eher spöttisch oder amüsiert, da in Frankfurt soll es ein Schwulentreffen geben. Da sagte der, als wäre das Kurioseste, was man sich vorstellen könnte. Und ich habe natürlich spitze Ohren gekriegt und dann habe ich rauszufinden versucht, wo das stattfindet und wann.
Ohne Internet eben damals.
Ohne Internet. Ich weiß nur, dass ich in Soest, das ist die nächste Kleinstadt dort, in Soest am Hauptbahnhof stand, weil ich wusste, dass am Bahnhofskiosk, da gab es immer eine Zeitschrift, die hieß Du und Ich. Und das war auf jeden Fall eine schwule Zeitschrift, weil da immer so nackte Jungs auf dem Titelbild waren. Ich traute mich aber nie, die zu kaufen. Aber ich dachte, wenn ich eine Info haben will, wo das stattfindet, dann steht das vielleicht da drin. Also stand ich dann ganz lange in der Soester Bahnhofshalle, bis möglichst wenig Leute da gerade waren. Und dann bin ich zu diesem Kiosk gegangen mit klopfendem Herzen. Und da war so eine sehr strenge Kioskverkäuferin, also so eine strenge, resolute Frau, die las da ihren Arztroman und guckte sehr böse. Und dann habe ich so ganz leise gesagt, ich hätte gerne eine Du und Ich. Und die guckte mich gar nicht an. Also die guckte von ihrem Roman gar nicht hoch. Und nur so, sind wir denn schon 18? Und das war ich ja.
Was, 1920?
Ne? Ja, aber ich sah vielleicht nicht so aus und hatte noch lange Haare und war sehr dünn und keine Ahnung. Und ich dann, ja, und dann wollte die wirklich meinen Personalausweis sehen. Oh je. Also das war, wohlgemerkt, das war kein Porno, das war eine Illustrierte, wo halt genau wie Neue Revue oder so. Und da waren halt nackte Jungs auf dem Cover und sonst war das nichts.
Da zog sich das in die Länge, ne?
Ich musste meinen Personalausweis zeigen und dann soll ich sie ihn eindrehen, als wäre das was ganz Ekliges, hat die das dann in Zeitungspapier eingewickelt und ein Gummiband drum gemacht. Das war ganz schrecklich, also sehr erniedrigend. Aber ich habe dann in diesem Heft tatsächlich eine kurze Meldung gefunden, dass das stattfindet und wo. Und dann habe ich mir eine Freundin damals geschnappt, die quasi die Alibi-Freundin war, und mit der und meinem alten VW-Klapperkäfer sind wir dann raus in die weite Welt nach Frankfurt gefahren. Das war das erste Mal, dass ich mal so raus aus dieser dörflichen Soester Börde kam, über die Autobahn nach Frankfurt, und dann haben wir das auch tatsächlich gefunden. Und das waren 3 Tage dort, die mein Leben wirklich verändert haben, wie so ein Damaskus-Erlebnis. Also wie Paulus vom Pferd gefallen ist, kurz vor Damaskus kam ich als ein anderer da zurück, weil das war, die Demo habe ich verpasst, da kamen wir gerade an, aber es war in so einem Schützenfestzelt, war Party, und ich habe das erste Mal, lass es 200, 300 schwule Männer gesehen, und ich habe mich auch gleich verliebt und hatte gleich Sex und du liebe Zeit. Das war also sehr, sehr komprimiert an diesem ersten Wochenende. Und dann bin ich zurückgefahren und wusste, dass das mein Leben ist und dass ich das haben muss. Und dann bin ich auch schnell nach Dortmund gezogen.
Wie war das dann für dich, auf einmal andere schwule Männer zu erleben? Gab es in deinem Heimatort, da in der Nähe von Soest in Ostwestfalen, gab es da andere Schwule, mit denen du dich
also
vorher austauschst?
Offen Schwule gab es einfach nicht. Aber es gab, ich hatte die Erinnerung an einen älteren, einsamen Mann, der saß immer gern in der Dorfkneipe am Tresen. Und wenn wir Jungs pinkeln gingen, dann kam der manchmal hinterher und guckte. Der machte nichts, der guckte nur, also war ganz harmlos. Aber das war so der einzige Schwule im Dorf, sozusagen. Und das war natürlich kein sehr schönes Vorbild, sage ich mal. Und mit diesem Erlebnis, dass da junge Männer sind, die dann auch alle gut drauf waren und Partys feierten und sich dann aber auch, es gab einen Fummeltisch, einen Schminktisch, da konnte man sich Kleider von der Stange holen, sich anziehen und dann rumtucken. Das fand ich ganz schrecklich, weiß ich noch. Ich war dazwischen und dachte, was soll ich? Ich habe das für ein böses heterosexuelles Klischee gehalten, dass schwule Männer gerne mal feminin sich zeigen oder tuckig sich zeigen. Und da hätte ich gerne heute Videos von, wie ich da diskutiert habe. Ich fand das so scheiße, dass die das machten. Und die wollten mir klar machen, es ist einfach nur Spaß, mach dich locker. Ne? So, das würde ich gerne sehen, wie ich da argumentiert habe.
Weil du warst sauer, weil du dachtest, oh, ihr erfüllt genau das Klischee,
genau,
was man
genau.
Mir
vorgehalten hat. Also ich habe in mir jetzt überhaupt nicht das Bedürfnis gesehen, irgendeine Frau zu sein. Ich habe das nicht verstanden. Ne? So.
Hattest du dein Coming-out vorher schon, als du dein...
Nee, das ging dann danach erst los. Ich war in Frankfurt und danach fuhr ich ins Dorf und habe allen meinen Freunden, meinen Verwandten, meinen Arbeitskollegen vor den Latz geknallt, dass ich schwul bin. Das war ausgebrochen anstrengend sicherlich, aber es war auch in dieser Radikalität sehr schnell. Und ich kann, wenn das jetzt irgendeiner da draußen hört, der noch nicht geoutet ist, also macht es kurz und schmerzlos. Das ist wie... wenn man wundert und ein Pflaster drauf und das Pflaster knibbelt man so ganz langsam ab, das tut dann ganz lange weh. Aber wenn man einmal Ratsch macht, dann tut es einmal weh und dann ist gut. Ne, so, also das habe ich so damals erlebt. Ich habe das meinen Verwandten gesagt und meinen Freunden, die es nicht wussten. Und in dieser Firma habe ich an meine Furnierschneidemaschine habe ich einen Zettel geklebt, darauf stand, schwul zu sein bedarf es wenig. Ich bin schwul und heiße Ralf König.
Da war's raus.
Da habe ich einfach, woher ich den Mut nahm, kann ich heute nicht sagen. Ich habe das da dran gepappt und immer wenn ich mal aufs Klo ging und zurückkam, dann standen da ganze Gruppen vor diesem Zettel und fragten sich, was ich ihnen damit sagen will. Es traute sich aber keiner, mich anzusprechen, was wiederum auch eine Erfahrung war, weil ich merkte, die haben mehr Angst vor mir, als ich vor ihnen.
Das ist eine Verklemmtheit, oder?
Ja, natürlich, klar. Ja.
Wie war es mit deinen Eltern und deiner Familie? War das so ein Problem für sie oder wie haben die reagiert?
Meine Eltern waren erst nicht so erfreut. Mein Vater ist sowieso nicht so die pädagogische Leuchte, sag ich mal. Also der hat erst ziemlich doof reagiert, sodass ich auch schnell ausgezogen bin. Meine Mutter wollte mich auch erst zu irgendeinem Psychiater bringen, weil sie meinte, das sei nicht in Ordnung. Also die brauchten eine Weile, bis sie sich da gewöhnt hatten. Und auch die habe ich dann aber vor eine Situation gestellt. Es kam der WDR nämlich damals auf mich zu. Als ich mein erstes Heftchen dann schon gemacht habe, die ersten Cartoons so langsam bekannt wurde, kam der WDR und wollte einen Film mit mir machen, eine Dokumentation über zwei schwule Männer im Ruhrgebiet, also allein die Idee. Der eine schwule Mann war als Minderjähriger in einem Erziehungsheim und wurde da missbraucht und hat seine Mutter erst mit 16 kennengelernt, also Drogen und also eine ganz tragische Geschichte. Und ich sollte den Gegenpart geben. Ich war ja der witzige Cartoonist, ne, so. Und das klappte überhaupt nicht, weil ich war so nervös. Die kamen dann mit der Kamera zu mir und das war mein erstes Interview und ich habe nur gestottert und sah aus wie ein Mädchen und das musste alles wiederholt werden, weil dass sie brauchbar war und so, ganz schrecklich. Aber das kam dann im Fernsehen und damals gab es ja nur drei Programme. Es gab ZDF, ARD und WDR in unserem Breitengraden. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich komme ins Fernsehen und ich werde darüber reden, dass ich schwul bin. Und das hat meine Eltern dann wiederum dazu gebracht, meine ganzen Verwandten abzuklappern. Einerseits stolz zu sein, damals war noch nicht jede Nase im Fernsehen, ne, so. Da haben sie einerseits dann meinen Onkeln und Tanten gesagt, ja, der Ralf kommt ins Fernsehen, aber müsst euch nicht wundern, das hat was mit Homosexualität zu tun. Und da hatten meine Eltern dann ihr Coming Out. Da war ich auch sehr stolz auf sie, dass sie das so auch so durchgezogen haben.
Coole Aktion. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Aber lass uns mal ganz kurz zur Frage zurückkommen. Also durch das Festival in Frankfurt, Homolulu, bist du mehr oder weniger dann dazu gekommen, auch Comics über den Alltag als Schwuler zu zeichnen oder über Schwule zu zeichnen.
Genau, ich habe da damals auf diesem Festival habe ich Leute aus Nürnberg kennengelernt. Die haben damals ein alternatives Schwulenmagazin gemacht, das hieß Rosa Flieder. Also so auf Umweltschutzpapier gedrucktem, völlig überlayoutet, so aus der linken Ecke. Und denen habe ich meine ersten Witze dann zugeschickt. Und da es damals keine Witze gab, das war alles irgendwie ernst und problematisch und Opferrolle. Und da kam einer mit macht Cartoons. Und die haben das alles gedruckt, auch wenn es sehr schlecht war, was ich da abgeliefert habe. Aber das wurde damals als eine Besonderheit und als erfreulich gesehen, dass da einer Witze macht. Und die haben das dann veröffentlicht und dann habe ich einen Verlag gesucht, habe mich erst beim Volksverlag wegen der Underground Comics beworben. Ich dachte, Schweinkram passt zu denen am besten, aber es gab nur Ablehnung. Und dann bin ich beim Rosa Winkel Verlag gelandet. Das war in Berlin ein kleiner schwuler Verlag. Und der hat mein erstes Heftchen 1980 dann gedruckt und damit ging das dann los.
Können Schwule gut über sich selbst lachen oder kamen die dann, wie du sagst, ja gut an, deine Geschichten,
der Humor? Also schwule Männer hatten da, glaube ich, immer den Humor, den ich auch mitgebracht habe. Das hat sich so ein bisschen geändert, also nicht wegen der schwulen Männer, die sind zumindest in meinem Alter oder plus minus 10 Jahre teilen die, glaube ich, mein Humorverständnis. Inzwischen ist die schwule Szene ja eine queere Szene geworden und es ist LGBTQ-Sternchen und da sind so viele verschiedene Facetten von Sexualitäten, dass ich da auch den Anspruch, den ich nie hatte, aber man nennt mich halt den Chronisten der schwulen Szene, weil ich halt seit 45 Jahren meinen Senf dazu gebe, dann ist man das halt wohl. Aber das hat sich, glaube ich, ein bisschen erledigt. Also ich habe tatsächlich ein schwules Lesepublikum im Auge auch. Ich habe gar nicht die Idee, alle abzubilden, weil ich habe auch keine Ahnung von Trans und von nicht-binär. Und da mache ich so schnell was falsch, dass ich lieber die Finger davon lasse.
Ja. Einfach vielfältiger geworden.
Es ist viel vielfältiger geworden. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man sich fühlt, wenn man nicht binär ist. Also ich habe mich immer als Mann gefühlt und kann mir nicht vorstellen, wie es ist, sich weder als Mann noch als Frau zu fühlen. Ich habe auch nie Comics gezeichnet, um aufzuklären. Das auch. Und das ist, glaube ich, ein Glück. Also wenn ich jetzt angefangen hätte, irgendwie mit erhobenem Zeigefinger irgendwelchen Heteros klarzumachen, dass Schwule auch nicht so exotisch sind, wäre das vielleicht gar nicht so gut gewesen. Ich habe einfach immer das gezeichnet, was ich wollte lustige, coole Comics erzählen. So. Und das habe ich gemacht. Und deswegen habe ich mich auch nie als Aktivisten gesehen, sondern eben als Comiczeichner. Und ich sehe überhaupt keinen Anlass und keinen Grund, mich jetzt darum zu kümmern, was nicht binär ist oder trans. Das ist nicht mein Anspruch. Ich will einfach lustige Sachen erzählen.
Ne? Glaubst du, dass das auch der Grund für den Erfolg war und bis heute ist, deiner Geschichten und deiner Comics, dass sie so erfolgreich sind, dass es eben auch humorvoll war?
Auf jeden Fall.
Und ja, losgelöst eben von Problemen.
Es ist ja gar nicht losgelöst von Problemen. Ich habe mir oft, meistens sogar Themen gesucht, die sich erstmal zur Komödie oder zu Comics gar nicht eignen. Also das ganze religiöse Ding. Ich habe
die Bibel, ne?
Ich habe über den Apostel Paulus ein ganzes Buch gemacht. Das ist nun das Gegenteil von Humor eigentlich. Ich habe über HIV damals, also als die AIDS-Krise war und die Jungs starben wie die Fliegen, musste ich mich ja irgendwie dazu äußern. Das dauerte lange, bis ich da meinen Weg fand, weil ein Freund von mir gestorben war und das war natürlich absolut erschütternd. Diese Krankheit war einfach nur ein Albtraum. Ich habe das auch heute verdrängt. Ich merke, wenn ich da Dokumentationen über diese Zeit sehe, dann merke ich sofort, dass ich das auch in so eine Kiste verpackt habe und weggelegt. Ich hatte ja später auch mein positives Testergebnis. Also damit umzugehen, das war nie Stoff für Komödien. Ne? So, oder Shakespeare. Ich habe halt die Tragödien von Shakespeare, nicht die Komödien, wie gesagt, sondern die Tragödien genommen, um daraus was Lustiges zu ziehen. Also es geht mir nicht darum, oberflächlich lustig zu sein, das sicherlich nicht, aber es ging mir auch nie darum, einen schwulen Aufklärungskampf zu führen, das nicht.
Wenn ich dich kurz fragen darf zu diesem positiven HIV-Test und eben dann auch der Diagnose, was bedeutete das dann damals auch für dich? Hatte man die Sorge und auch eben Angst, sich zu infizieren?
Ja, natürlich. Das war in der Zeit, als gerade die neuen Medikamente auf den Markt kamen, die es vorher nicht gab. Also mein Freund Dieter, für den war es zu spät. Es gab die schon, aber er vertrug das nicht mehr. Und ich will da wirklich nicht ins Detail gehen, aber es war ein fürchterliches Sterbedrama. Und mich hat das dann ein paar Jahre später dann auch getroffen und da war das noch eigentlich ein Todesurteil, weil man nicht wusste, wie die Medikamente, ob sie wirklich wirken und wie lange das der Fall ist. Das wusste man ja alles nicht. Ich habe die Medikamente bekommen. Ich war auch nie krank, muss ich dazu sagen. Also das war eher so ein, muss man ja mal testen lassen und bingo, dann war es dann auch so. Aber ich hatte immer einen gesundheitlichen Status, der völlig in Ordnung war. Die Medikamente haben natürlich dann das getan, dass es auch so blieb. Und ich habe lange gebraucht, dieses Thema überhaupt in meine Comics zu bringen, weil den Anspruch, dass es lustig sein soll, hatte ich ja schon. Und das war nun so gar nicht lustig. Also ich habe Corona, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich habe Corona als Pillepalle erlebt. Also wirklich, das Sterben bekamen wir nicht mit. Das Sterben fand in den Krankenhäusern, in den Intensivstationen statt. AIDS war etwas, dass in den Kreisen überall junge Männer mit diesen eingefallenen Wangen und diesen verzweifelten Augen und die Jungs starben so jung. Und es war einfach grauenvoll. Und das in Comics zu packen, das war irgendwann der Elefant im Raum, weil ich habe ja schon den Anspruch gehabt, schwulen Alltag darzustellen und da war etwas, da wusste ich überhaupt nicht mit umzugehen. Und erst als der Dieter, also mein Freund, gestorben war, wusste ich, wovon ich rede. Ich hatte Angst, dass die Leute mich missverstehen, dass ich denke, ich mache mich irgendwie lustig oder so. Und das war dann schnell erledigt, weil ich dachte, jetzt weiß ich, um was es geht. Und ich habe dann meine Beobachtungen und Empfindungen in ein Buch gepackt, das heißt Super Paradise. Da geht es darum, ich habe auch damals den Entschluss gehabt, es gerade Paul treffen zu lassen, also meine
deine Figur, ne?
Hauptfigur, die so viele Leute da schon sehr, sehr geil fanden und mochten. Und da dachte ich, das Thema war mir so nah, dass ich dachte, wenn ich das jetzt irgendeine Nebenfigur, die man nicht so kennt, dann haut es nicht so rein. Paul ist nun auch ein Kandidat, der hatte immer gerne Sex und ließ auch mal fünfe gerade sein und ihn soll es treffen. Und das hat viele Leute sehr, sehr berührt damals. Und ich würde sagen, von allen meinen Büchern ist das so das Bemerkenswerteste, weil das den Grad von Humor und Tragik ganz gut austariert.
Wie hast du das aber hingekriegt, eben so ein schwieriges Thema auch mit Humor zu verbinden und lustig in Anführungszeichen zu erzählen?
Es sollten eigentlich zwei Bücher werden. Ich habe ein Buch gehabt, da sollte Paul im Urlaub auf Mykonos sein, also so ein Urlaubsbuch, was aber lustig ist, geil und lustig und überhaupt nicht ernst. Das war das eine. Und das andere war das Buch über HIV und AIDS. Das nur tragisch und nur ne, so. Und da habe ich irgendwann habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht. Das muss ein Buch sein. Das muss lustig und traurig sein, wie das Leben eben ist. Und das ist mir dann so geglückt.
Was hat der positive HIV-Test für dein Leben bedeutet? Hattest du auch Sorge, eben an der Krankheit
ja,
oder an dem Virus
ja,
zu sterben?
Natürlich, ich war auch niedergeschmettert. Natürlich, klar. Und ich habe damals aber das nicht öffentlich gemacht, weil ich hatte überhaupt keine Lust, dass ich da durch die Talkshows gereicht werde und bin jetzt der Promi-Homo, der tragischerweise AIDS hat. Also das wollte ich nicht. Deswegen habe ich damals dazu geschwiegen. Ich habe das nur meinen allerengsten Freunden gesagt. Und dann vergingen die Jahre und es ging mir gut. Es blieb dabei, dass es mir gut ging. Wie gesagt, ich war ja nie krank. Die Medikamente taten, was sie sollten. Die waren damals noch schwer zu nehmen, die Pillen. Also man musste alle 8 Stunden Pillen nehmen, sehr, sehr zeit eingeteilt. Auch nachts musste man den Wecker stellen und irgendeine Pille nehmen. Das waren Riesendinger, die dann auch Wirkreflexe verursachten und oder mussten aufgelöst werden in Pulver. Wenn ich ins Kino ging, musste ich immer so ein Fläschchen dabei haben, wo ich diese Pille dann auflöse. Also ganz fürchterlich. Schmeckt auch eklig. Das hat sich inzwischen ja alles so geändert. Also ich nehme jetzt 2 winzig kleine Pillen morgens und das war's. Ich denke da überhaupt nicht mehr drüber nach.
Wie hat sich das heute verändert, dieses Thema auch darüber zu sprechen und auch in der Szene? Ist das noch ein großes Thema?
Naja, es gibt natürlich sicherlich Leute, die genau wie ich die Pillen nehmen und denen es gut geht, die aber trotzdem nicht unbedingt nach außen sagen, dass sie positiv sind. Weil es gibt ja natürlich dann immer noch Vorbehalte und Vorurteile. Und also ich glaube, es hat sich in der Bevölkerung noch nicht so rumgesprochen, dass es wirklich unproblematisch, ja, unproblematisch ist so viel gesagt. Aber das Virus ist ja nicht weg. Aber es ist so niedergeknüppelt, dass man ganz normal damit leben kann. Und ich glaube, die alle, also in meinem ganzen Umfeld, ist das wirklich eine sehr entspannte Sache. So, das, und gerade die Leute, die wissen, dass sie positiv sind, gehen damit verantwortungsvoll um. Die Leute, die sich nicht trauen, einen Test zu machen. Und das betrifft Homo wie Hetero übrigens. Das ist ja jetzt nicht, ne?
Ja.
Das war ja damals auch schwierig, dass es als schwule Seuche galt. Mhm. Ne? So, die Leute, die wissen, dass sie infiziert sind, gehen natürlich, oder gehe ich davon aus, dass sie verantwortungsvoller damit umgehen, als die Leute, die alle rumlaufen und sich das also nie testen lassen. Ne? So.
Also sagst, kannst du da heute offen eben drüber sprechen, auch wenn du Leute triffst, ohne dass dir Vorurteile begegnen.
Ne? Ja, ich gehe nicht und sage guten Tag übrigens, ich bin. Ne, das, jetzt sitze ich hier im Radio und erzähle das, weil, wie gesagt, ich bin seit Jahrzehnten, ich habe keine Probleme. Ich bin auch nicht, wie heißt das, infektiös oder so. Also das Virus ist durch die Pillen so runtergeknüppelt seit Jahrzehnten. Das ist gar nicht nachweisbar. Und das ist der Standard. Also die Leute, die damit rumlaufen, gehen zum Arzt und der Arzt sagt ihnen, das Virus ist nicht nachweisbar. Das würde man so, wenn man jetzt einfach einen Test machen würde, gar nicht bemerken. Und das ist doch ein Riesenerfolg. Und damit muss man auch offen umgehen. Das ist ja, hätte ich das damals sehr gewünscht, dass er das noch erleben darf. Hätte sehr schnell anders kommen können, dann säße ich nicht hier.
Deine Geschichten wurden dann schnell sehr erfolgreich, aber nicht alle fanden deine Geschichten lustig. 1993 bist du ins Visier gekommen des Bayerischen Landesjugendamtes, die ein Problem hatten mit einer deiner Geschichten Bullenklöten. Was hat die daran gestört?
Naja, es ist ja immer die Frage, wo fängt Pornografie an und wo nicht. Also ich sehe in meinen Knollennasengeschichten, auch wenn die mal die Hose runterlassen und es richtig zur Sache geht, dann ist das für mich immer noch keine Pornografie. Also Pornografie ist das, was man noch in den letzten verstaubten Sexläden als DVD in den Regalen findet oder halt im Internet. Und es hat mich auch nie interessiert, Sex zu zeichnen, damit irgendwelche Leute sich daran aufgeilen oder so. Bei mir hat Sex meistens damit zu tun, dass dabei irgendwelche Pannen passieren oder oder dass einer von der Bettkante rutscht und oder dass man lacht oder dass einer keinen hochkriegt oder was alles beim Sex passieren kann, das ist ja eher das, was mich als Autor interessiert. Aber da, bei Bullenklöten damals, ich habe Bullenklöten nach dem bewegten Mann gezeichnet. Und der bewegte Mann war beim Rowohlt Verlag und ist relativ harmlos so. Und ich fühlte mich damals nach dem großen Erfolg dieses Comics und erst recht nach der Verfilmung fühlte ich mich so ein bisschen beobachtet. Also plötzlich lasen das so viele Leute, die ich gar nicht als Zielpublikum gedacht hatte. Ich wollte ja Comics für Schwule machen. Also ich hatte ja eigentlich kein Ziel jetzt, dass alle Leute das lesen.
Also plötzlich haben es auch Heteros oder viele Heteros
gelesen. Ja, natürlich. Also das war von Anfang an so und ich fand das auch immer toll. Aber als der bewegte Mann war, dachte ich so, nicht, dass ich jetzt in so eine etwas harmlosere Schiene komme und nur so nette Geschichten über Schwule zeichne. Das wollte ich nicht. Ich wollte auch ein bisschen radikaler sein. Also habe ich für einen kleinen schwulen Verlag in Hamburg habe ich Bullenklöten gezeichnet. Und da geht es auch um Konrad und Paul wieder. Und Paul ist super scharf auf einen Bauarbeiter, der aber hetero ist und sich hetero gibt. Und in diesem Buch sind dann auch mal seitenlang Szenen drin, die wohl für einen Comic recht ungewöhnlich waren. Und ich glaube, 4 Jahre nachdem das Buch erschienen war, also es dauerte eine Weile, hat irgendwo in Bayern ein Lehrer das unter der Schulbank bei irgendeinem Schüler gefunden und war wohl empört. Und dann ging die Maschinerie in Gang. Und das Bayerische Landesjugendamt hat Indizierungsantrag gestellt. Das war damals verblüffend für den Verlag auch. Aber da ging es um 2 Sachen. Es ging einerseits darum, ist das jetzt Pornografie oder nicht? Es ging aber auch darum, dass damals immer noch in den Köpfen war, Comics sind nur für Kinder. Also Comics ist ein Medium, das Kinder anspricht und sonst niemanden. Das ist in Deutschland ja leider immer noch nicht so ganz ausgestorben. Also Comics haben es im Gegensatz zu Belgien oder Frankreich, haben Comics es hierzulande recht schwer, als Erwachsenenliteratur auch anerkannt zu sein. Und damals war das noch viel krasser und deswegen war das eigentlich so ein kleiner Schauprozess. Ne? Also die Bayern haben einen Indizierungsantrag gestellt und der lag dann in Bonn bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften auf dem Tisch. Bayern und Bonn, das ist so ein bisschen, also zum Glück ein großer Unterschied. Also in Bonn guckten die sich das an und eigentlich war die Begründung, warum es nicht Pornografie sei, fast eine Kaufempfehlung. Also das war sehr schön formuliert und unter anderem das Argument, der Comic sei ja schwarz-weiß, das würde Jugendliche und Kinder ja gar nicht interessieren. Das fand ich ein sehr schönes Argument so. Also ich bin damals, oder das Buch ist damals quasi freigesprochen worden. Der Kunstvorbehalt war dann wichtiger und das hatte zur Folge, dass ich danach dachte so, jetzt kann ich aber loslegen und habe Science-Fiction gezeichnet, da haben die Aliens 4 Pimmel und so und interessiert keinen mehr. Was dann später ein Tabu war tatsächlich das Thema Religion. Also nach dem 11. September 2001 war plötzlich Religion wieder so im Fokus und ich habe für die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen 2 Wochen lang dauernden Comicstrip gezeichnet, der hieß Prototyp. Da ging es um Adam und um die Schlange im Baum und um Gott im Himmel. Ganz am Ende kommt auch noch eine Eva dazu. Und da war die Überraschung groß, dass dieser Comic auf sehr viel Gegenwehr gestoßen ist.
Was ist dir da entgegengekommen? Oder?
Es gab wütende Abo-Kündigungen. Das Buch Genesis aus der Bibel sei den Juden und den Christen heilig, so dürfe man damit nicht umgehen und so. Und da war sowohl die FAZ als auch ich, wir waren sehr, sehr überrascht, dass zu dieser alttestamentarischen Geschichte, dass Adam in den Apfel beißt, dass das hierzulande so ernst genommen wird. Das haben wir alle nicht erwartet. Und da merkte ich, Gott ist die neue Pornografie. Und ich habe mich 5 Jahre mit Religion befasst, weil ich ja aus einem katholischen Umfeld auch komme. Und ich habe dann die Bibeltrilogie eben aufgrund dieser Reaktion in der FAZ, dass da so Aufregung war, habe ich gedacht, da ist was, das kann man noch weiter bearbeiten. Und dann habe ich am Schluss noch die 11.000 Jungfrauen gezeichnet. Das ist halt die Geschichte der heiligen Ursula von Köln, die Schutzpatronin der Stadt Köln, mit den 11.000 Jungfrauen. So eine hanebüchene Märtyrerlegende, die aber sich als Comic sehr, sehr gut eignet. Und danach hatte ich auch keine Lust mehr auf das Thema, weil da kann man sich auch festbeißen. Und man kann auch als Atheist, der ich wohl bin, da ein Lebensthema draus machen. Und das wollte ich nicht. Also ich war nie gläubig, auch nicht als Kind. Ich fand das als Kind schon komisch, was sie mir erzählten im Religionsunterricht. Und deswegen will ich da mich nicht weiter damit befassen.
Wenn wir nochmal zurückkommen zum Bayerischen Landesjugendamt, was hätte das denn damals bedeutet, wenn die Kunstfreiheit dich nicht gerettet hätte und ein Teil deiner Comics aus dem Verkehr gezogen worden?
Dann hätte ich tatsächlich ein Problem gehabt. Also das habe ich mir so nicht ausgemalt, was das hätte bedeutet, aber wenn ich mit der Schere im Kopf hätte Comics zeichnen sollen, dass ich das auch an Kinder richten muss und dass ich auf keinen Fall einen Penis zeichne oder irgendwie sowas, dann wäre ich nicht so weit gekommen, wie ich gekommen bin. Vielleicht hätte ich darauf gesetzt, dass meine Sachen im Ausland weiter erscheinen, also in Frankreich und in Belgien und in Spanien sieht man das sowieso nicht so eng. Also da habe ich habe sogar bei manchen spanischen Ausgaben meiner Bücher habe ich sogar noch Zusatzseiten gezeichnet, die so ein bisschen derber sind, weil die wissen gar nicht, wo das Problem ist. Also das ist ein sehr deutsches Ding mit diesem Pornografie oder nicht.
Aber zum Glück hat sich die Kunstfreiheit gerettet, sodass noch viele weitere Geschichten und Comics eben dazukommen konnten. Du hast den bewegten Mann schon angesprochen. 1987 ist der Comic von dir erschienen, kann man sagen, war dein Durchbruch, weil du auf einmal, wie du sagtest, nicht nur Leser in der schwulen Szene hattest, sondern auch unter Heteros. Du warst damals 27 Jahre alt. Was hat der Erfolg verändert?
Naja, vorher war ich in so einer Nische und habe das halt für meine Szene gezeichnet, und als Rowohl dieses Buch gemacht hat und das dann auch ein Erfolg war, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Mein Lektor glaubte da dran. Für den passte das gut in seine Serie Rororoman oder Tomate. Nee, Rororoman hieß die Serie. Das war so ein bisschen Neue Männer braucht das Land. Und da passte die Geschichte irgendwie rein. Deswegen hat er das gemacht und er fand das toll. Und ich dachte, das kaufen vielleicht nur in Anführungsstrichen die paar Schwulen, die meine Sachen sowieso kaufen. Und für Rowohl ist es kein Geschäft. Aber das war dann nicht der Fall. Das war ein großer Erfolg. Und danach, 1987, war mein wichtigstes Jahr. Da habe ich 3 Bücher gemacht. Der bewegte Mann, Kondom des Grauens und Lysistrata. Und da wurden die Leute auf mich aufmerksam. Und als der Film dann ein paar Jahre später noch gedreht wurde und dann nochmal so ein Mega-Erfolg war, hat sich das Buch dann nochmal verkauft wie blöd. Und ich habe der Geschichte sehr, sehr viel zu verdanken. Aber es ist ein bisschen befremdlich, dass ich seit 45 Jahren Comics zeichne und sobald irgendwo ein Artikel über mich in irgendeiner Zeitung steht, klar, hinter meinem Namen in Klammern der bewegte Mann. Also damit ist man eingestuft. Und es ist so ein Gefühl, als hätte ich danach nichts Nennenswertes mehr gemacht. Ne? Das ist so. Aber so läuft das halt mit den Medien, da muss man halt.
Du hast noch viel Nennenswertes danach gemacht, aber erlaub mir trotzdem noch die ein oder andere Frage zu dem Bewegtmann, weil die Geschichte damals einfach auf ihn viel Freude gemacht hat und bis heute auch viel Freude macht. Du hast schon gesagt, die Geschichte wurde dann 94 verfilmt von Sönke Wortmann mit Til Schweiger, Katja Riemann in den Hauptrollen und bis heute einer der erfolgreichsten deutschen Filme. Über 6 Millionen Zuschauer haben den Film gesehen. Er wurde in über 47 oder in 47 Ländern gezeigt. Was verbindest du mit dem Film auch?
Ja, wie gesagt, ich habe dem Film sehr viel zu verdanken, denn dadurch wurden natürlich sehr viele Leute wieder aufmerksam auf den Comic, der zum Glück das Buch zum Film war. Also die Konstantin wollte damals gerne so einen drittklassigen Roman daraus machen, von irgendjemandem zusammengeschrieben mit Fotos, und das wäre dann das Buch zum Film gewesen. Das war die einzige gute Idee, die ich zu dem Filmvertrag hatte. Ich habe nämlich an dem Film so gut wie nichts verdient. Das war damals eher, wenn das 2 Wochen im Kino gewesen wäre, erfolglos, dann wäre es okay gewesen. Aber der lief ja monatelang und hatte am Ende 6,5 Millionen. Wenn ich da an jeder Kinokasse mit einer D-Mark war das, glaube ich, dann noch beteiligt gewesen wäre, dann wäre ich finanziell ganz gut gepolstert gewesen. Aber das hat mit dem Erfolg hat niemand gerechnet. Das war völlig überraschend für alle Beteiligten. Und ich habe damals, ich bin großer Woody Allen-Verehrer. Also ich habe ganz viel aus Woody Allen-Filmen, wie er mit Dialogen umgeht und so gelernt. Für mich jetzt als Dialogschreiber auch. Und Woody Allen war in New York in Der bewegte Mann. Der lief da in so einer Synchronfassung im Programmkino. Und er hat danach gesagt, er verstünde nicht, was Deutsche unter Humor verstehen. Da war ich ihm so dankbar. Also wenn Woody Allen gesagt hätte, das ist ein geiler Film, wäre ich ins Straucheln gekommen. Und ich will jetzt nicht wieder alles aufzählen, was ich an dem Film jetzt nicht so gelungen finde.
Also warst nicht so glücklich damit?
Ich war mit dem Film nicht so glücklich. Aber es gab 4 Verfilmungen nach meinen Comics und ich war mit keiner glücklich. Ich glaube, das ist normal. Ich glaube, Autoren, die irgendwas schreiben, Romane schreiben, Comics zeichnen und dann kommt ein Regisseur und Schauspieler und machen da was draus. Es ist seltenst der Fall, dass man da klatscht und genauso habe ich das gemeint. Also das ist gar nicht ungewöhnlich.
Kam keiner hinterher auf die Idee, als das so erfolgreich war, dass eben 6,5 Millionen Menschen geguckt haben, zu sagen, hey, der Ralf hat uns die Vorlage, diese geniale Geschichte geliefert, da müssen wir ihn auch stärker am Erfolg beteiligen.
Ja, auf die Idee kam man aber leider erst, als der Erfolg dann so groß wurde, dass man sagte, wir könnten den Ralf ja vielleicht nochmal gebrauchen für eine Fortsetzung. Das war ein bisschen sehr unappetitlich. Also da war ich dann der Robin Hood, der sagte, ihr könnt mich mal. Also es gab vorher wirklich Auseinandersetzungen darüber, dass ich eigentlich beteiligt sein müsste an diesem großen Erfolg und dass der Filmvertrag nochmal auf den Tisch sollte. Und dann hieß es immer nein. Ich sollte, im Gegensatz von der Konstantin kam, ich sollte mal froh sein, dass die Konstantin nicht beteiligt sein will an den Buchverkäufen. Das fand ich eine so unverschämte Antwort, dass ich da die Schotten zugemacht habe. Und als es dann wenige Tage später kam Bernd Eichinger auf mich zu und war ganz freundlich und Ralf, wenn du uns eine Fortsetzung schreibst, dann halten wir dir einen beträchtlichen Geldbetrag vor die Nase. Und da kam ich mir so vor wie der Esel, der die Mohrrübe vor die Nase kriegt und den Karren ziehen soll, dass ich das abgelehnt habe. Da habe ich später noch oft drüber nachgedacht, ob das so klug war. Das war nämlich 1 Million, die man mir geboten hätte für eine Fortsetzung vom Bewegten Mann. Ich hätte da irgendwas zusammenschreiben können. Ich hatte keine Idee, habe ich bis heute noch nicht, wie die Geschichte weiterzuerzählen wäre, weil eigentlich ist das auserzählt. Und ich wehre mich so ein bisschen gegen diese Fortsetzungskultur. Also wenn irgendwas auserzählt ist, dann nochmal einen draufzusetzen, nur damit man nochmal Geld macht. Das war nie so meine Idee. Aber es war damals tatsächlich so, dass ich ziemlich angepisst war, wie die mit mir umgingen und wie freundlich sie dann plötzlich waren, als sie merkten, sie brauchen mich ja noch.
Das kann man verstehen. Aber vielleicht kommt dir ja irgendwann noch eine Idee.
Nee, also, das ist durch. Also als der bewegte Mann jetzt 30
ja.
Da kam Rowohlt nochmal und die haben das Buch nochmal rausgebracht in Jubiläumsausgabe und dann wollten sie gerne, dass ich da vielleicht noch einen kleinen Comic dazu mache. Und dann habe ich die ganzen Figuren, die Axel und Norbert und Doro, wie sie heißen, die habe ich dann also 30 Jahre später dann nochmal in so einer kleinen Szene auftauchen lassen. Die treffen sich zufällig in so einem Lokal, sind alle älter geworden und ja, das war ganz lustig, aber einen ganzen Spielfilm damit zu füllen. Es gab ja wirklich, das ist so befremdlich, es gab ja noch eine Serie, Bewegte Männer hieß das, ich glaube auf Sat.1 oder so. Mhm. Damit hatte ich nichts zu tun. Ich habe weder Dialoge geschrieben, noch habe ich Ich habe es auch zweimal nur gesehen und fand das ganz grottig schlecht, aber es war irgendwie ein Erfolg, keine Ahnung. Es waren auch andere Schauspieler natürlich. Und es gab sogar ein Musical in Hamburg, wurde das als Musical getanzt und gespielt. Und ich war bei der Premiere dann eingeladen und ein Journalist, der mich da beobachtet hat, der schrieb, ich hätte während der Aufführung geguckt, als würde man mir bei vollem Bewusstsein den Arm amputieren. Also so schlimm war es jetzt nicht, aber es ist irgendwie skurril. Ich habe mir 1987 eine Geschichte ausgedacht und sehe die dann 30 Jahre später als Musical getanzt. Und dann frage ich mich, was hat denn eigentlich die Grundidee noch damit zu tun? Ganz abgesehen davon, dass die ganze Geschichte heute auch so nicht mehr funktionieren würde. Also diese Exotik ist daraus, dass ein gut aussehender Heteromann in die Schwulenszene gerät und alle geraten in Verzückung und Aufregung. Aber das ist, glaube ich, kann man heute auch nicht mehr so bringen.
Trotz all der Geschichten, die du uns über den bewegten Mann erzählt hast, auf deiner Webseite findet man ein Foto von Joachim Kroll bei der ersten Kostümprobe auf deiner Couch. Mhm. Wie kam es dazu und was verbindest du auch mit dem Moment?
Das war noch vor den Dreharbeiten. Joachim Kroll wohnt auch in Köln und ich kannte ihn aber schon vorher aus Dortmunder Zeiten. Ich war da in Dortmund in einer Theatertruppe, in einer Tuntentheatertruppe, in einer Kneipe. Und Joachim Kroll war damals irgendwie Mitinhaber dieser Kneipe. Mhm. Und von daher kannten wir uns. Und jetzt in dieser Situation, viele, viele Jahre später in Köln, war er dann schon der Schauspieler und ich eben der Autor dieses geplanten Films. Und er besuchte mich, weil er irgendwie, wir sind da durch die Häuser gezogen, durch die schwulen Kneipen, damit er mal so sieht, wie das so ist. Denn er ist ja stockhetero. Und er war so ein bisschen unsicher, wie das wohl ist, wenn er für die Partyszene in dem Film dann in Frauenkleidern darum stöckeln soll. Und da habe ich den Schrank aufgemacht. Also er hat mich besucht, ich habe den Schrank aufgemacht und so, komm, dann probieren wir das jetzt einfach mal so. Ich hatte ja aus meiner Tuntentheatertruppe-Zeit jede Menge Fummel im Schrank. Er hatte sich einen Fummel angezogen und diese Stöckelschuhe und diese Perücke. Und dann haben wir viel Spaß gehabt und er hat auf meinem Sofa gesessen und fühlte sich eigentlich pudelwohl in dieser fremden Rolle und da entstand dieses Foto. Und ich finde es ein ausgesprochen schönes Foto, weil später im Film wurde er dann von der Visagistin geschminkt und alles wieder so ein bisschen auf perfekt gemacht. Und das gerade das, dieses einfach nur Perücke auf und dann sitzt er da als Joachim Krohl mit der Perücke auf und mehr ist es nicht. Das fand ich eigentlich noch mit am schönsten.
Ja, und man sieht im Foto an, dass ihr in der Situation offenbar Spaß hattet. Ja. Also, wer es mal sehen will, einfach auf deiner Webseite vorbeischauen. Und wie du sagst, du hast nach dem bewegten Mann, auch wenn dich natürlich heute viele damit verbinden, mit der Geschichte und auch dem großen Erfolg, noch viele andere Sachen gemacht. Zum Beispiel ist dir eine große Ehre zuteil geworden. Du durftest zum 75. Geburtstag von Lucky Luke ein Abenteuer des bekannten Cowboys machen. Wie kam es dazu? Kriegt man da einen Anruf oder hast du angeklopft an die Tür?
Nein, es gibt bei Lucky Luke gibt es diese löbliche Ausnahme, dass die Lizenzgeber sagen, wir wollen Lucky Luke interessant halten und sie lassen mal Gastzeichner daran. Und meine Hommage an Lucky Luke war die 5., wenn ich mich nicht irre. Und vorher hat es schon mein Kollege Marville gemacht. Der hat eine Lucky Luke-Geschichte gezeichnet aus Berlin, Marville. Und mein damaliger Freund arbeitet beim EHPA Verlag. Die machen Donald Duck und eben auch Lucky Luke. Und da habe ich am Frühstückstisch wohl mal gesäuft, ach, Lucky Luke, das wäre auch mal spannend, sowas zu machen. Und das hat er im Verlag erzählt. Ralf hat mir gesagt, er würde gerne, da kriegten die alle sofort spitze Ohren, waren ganz aufgeregt. Und dann kriegte ich quasi grünes Licht, ich könne Lucky Luke machen. Und da war ich erst erschrocken, weil ich dachte, wow, jetzt hast du dir was ans Bein gebunden. Also A, die Westernkulisse, Pferde, Kutschen, Saloons, das habe ich alles nie gezeichnet und traut es mir eigentlich auch nicht zu. Ich war aber als Kind schon großer Morris-Verehrer. Ich habe Lucky Luke als Kind geliebt. Wie gesagt, Brustwarzen gemalt, wenn sie fehlten und so. Und ich habe mich darauf eingelassen, war in der ersten Woche sehr, sehr unzufrieden mit der Arbeit, weil ich immer im Kopf hatte, wie es bei Morris aussehen würde. Das war schwierig, weil das konnte ich so nicht zeichnen. Der Mann war einfach genial, auch in seinem Strich. Das ist eben dieser Strich, den ich so liebe, dieses scheinbar hingekritzelte, was aber einfach sitzt. Ne, so. Und boah, Pferde sind das echt Schwerste. Und dann habe ich Frust gehabt, aber mein Freund sagte dann, ey, darum geht's nicht, du sollst deinen Lucky Luke zeichnen. Mach es so, wie du einen Western zeichnen würdest. Und als ich das dann langsam verstanden habe, dann ging's wie am Schnürchen tatsächlich. Die Lizenzgeber waren erst, also in Frankreich, Dagot ist das, die waren erst ein bisschen verunsichert. Die wissen natürlich, wer ich bin und was ich so zeichne. Die hatten Angst, dass ich da Lucky Luke irgendwelche im Saloon irgendwelche Homo-Orgien feiern lasse oder sowas, aber gab es dann so eine Zoom-Sitzung und ich habe denen dann am Computer irgendwas erzählt von, bei Lucky Luke ist ja immer auf der letzten Seite, auf den Alben ist ja immer so eine historische Seite, wo gezeigt wird,
was das Abenteuer ist,
wer General Custer war und also so ein bisschen historisch Western-Hintergrund und da habe ich mich interessiert, wann kam die Schokolade denn eigentlich in den Wilden Westen? Und die kam genau, wenn man es genau nehmen will, wenn Lucky Luke, was ja bei Morris so angesiedelt ist, wenn Lucky Luke zur Zeit von Abraham Lincoln als Präsident spielt, dann kam die Schokolade 50 Jahre später erst. Also es ist nicht ganz korrekt. Aber ich habe mich trotzdem interessiert und die fanden das auch gar nicht problematisch, dass es 50 Jahre später war. Und dann habe ich halt recherchiert, wie war denn das? Hab dann erfahren, dass aus der Schweiz ein Schokoladenmacher in Amerika halt den Karamellbonbons Konkurrenz gemacht hat. Und das war dann für mich Stoff genug. Und das fanden die Lizenzgeber dann beruhigend. Also, dass ich A, Lucky Luke nicht zum Schwulen mache, was nie meine Idee war, obwohl ich den sehr sexy fand als Kind. Aber
obwohl er keinen Arsch in der Hose hat, wie du sagst.
Richtig, aber trotzdem, der hatte diese schönen schwarzen Nackenhaare. Die haben mich immer angemacht. Als Kind fand ich diesen Nacken fand ich immer sehr, sehr sexy. Aber das war nicht meine Idee. Trotzdem wussten die natürlich wiederum, dass ich eine schwule Cowboy-Geschichte zeichnen werde.
Es gibt schwule Cowboys, auch eine Love-Story eben.
Natürlich. Ich habe mich da so ein bisschen an Brokeback Mountain, an den Film gehalten und da so ein bisschen mich dran angelehnt. Es hat großen Spaß gemacht. Es war eine große Ehre auch. Das muss ich sagen. Das habe ich als einen Ritterschlag empfunden, als deutscher Zeichner mal Lucky Luke zeichnen zu dürfen. Und es war auch ein schöner Erfolg. Also da, das war erfreulich.
Und ist eine tolle Geschichte auch. Zarter Schmelz heißt dein Abenteuer. Wie aufgeregt warst du, als dann eben dein Lucky Luke Abenteuer auch rauskam? Und wie waren die Reaktionen der Fans auch?
Die Reaktionen waren durchweg gut. Also ich habe kaum irgendwie, ich meine, ich gucke jetzt auch nicht bei Amazon, was die Leute da schreiben, wenn sie schlechte Laune haben. Das, sowas mache ich nicht. Aber ich
ist auch besser, wenn man das
nicht macht. Ist auch besser, wenn man das nicht macht. Na, das ist, kann ich gar nicht ertragen. Aber was so die Resonanz auf Comic-Festivals und auch in Frankreich, die Kritiken, die ich dann mal so zu lesen bekam. Ich war ja auch in Paris eingeladen vom Verlag und habe da so ein bisschen Promotion machen dürfen und so. Also das war alles sehr, sehr sehr erfolgreich, also machte großen Spaß.
Le Monde hat, glaube ich, über dich auch mal geschrieben, die französische Tageszeitung, dass sie ganz überrascht waren, dass ein Deutscher sie so zum Lachen bringen kann, ja, wie du das gemacht hast.
Genau. Das war auch natürlich ein Spruch, den man gerne zitiert, wenn Franzosen schreiben, wir hätten nicht gedacht, dass ein Deutscher uns mal so zum Lachen bringt. Das ist natürlich, das schreibt man gerne in seine Biografie.
Ja, auch ein Ritterschlag dann.
Ich hatte meine Methode ist ja, dass ich einfach drauf loszeichne. Ich habe keinen richtigen, also ich schreibe nicht wie andere, die meisten Comiczeichner und Zeichnerinnen machen erst einen Plot. Die schreiben wie ein Drehbuch und dann zeichnen sie erst. Das mache ich nicht. Ich fange einfach an. Und ich wusste jetzt bei Lucky Luke nicht, auf Seite 31 wusste ich noch nicht, dass auf Seite 35 die Daltons auch noch auftauchen. Das war ein bisschen stressig in dem Moment, weil ich musste mich an eine bestimmte Seitenzahl halten. Das war ich auch nicht gewohnt. Das durfte nur 68 Seiten haben oder 63. Und nicht mehr und nicht weniger. Und das heißt, die Geschichte muss punktgenau darauf hinauslaufen. Da hatte ich schon zwei schlaflose Nächte, weil ich dachte, wow, kann ich die Daltons noch reinbringen als Bösewichte, die ich nämlich brauchte? Oder reicht das vom Platz her nicht? Und dann habe ich das erste Mal etwas gemacht, was ich nie mache. Ich habe gescribbelt, ich habe einen Bleistift genommen und die Seiteneinteilung so ganz, ganz grob mit den Sprechblasen nur so angedeutet. Und festgestellt, dass ich noch mehr als 10 Seiten, mehr als ich gerechnet habe, zur Verfügung hat. Und dann waren die Daltons dann auch dabei. Das war dann nochmal so ein Moment, da dachte ich, oh, kriege ich das überhaupt hin?
Aber du hast sie untergekriegt. Du hast schon ein bisschen erzählt, wie du arbeitest. Also du zeichnest drauf los. Einfach nimm uns mal mit an deinen Schreibtisch. Oder wo entstehen deine Geschichten? Am Schreibtisch? Oder?
Ja, ja. Also ich sitze jetzt nicht am Strand oder so.
Das hätte ja sein können. Also, du könntest ja deine Comics auch überall zeichnen oder deine
Geschichte. Nee, ich brauche schon meine Umgebung irgendwie und meine Ruhe und das ist ja klar. Also ich hab zu Hause einen ganz schönen Arbeitsplatz und ich habe aber auch ich bin in einem Gemeinschaftsbüro, wo auch eine Kollegin mit mir, die Sarah Borini, ist mit mir da in einem Raum und weil man wird als Comiczeichner, als alleinstehender Comiczeichner, der keine Familie jetzt hat oder so, es ist auch ein einsamer Job. Man sitzt da und unterhält sich da mit seinen Nasen und das kann einen dann schon ein bisschen skurril werden lassen und da achte ich immer drauf, dass ich genug soziale Kontakte pflege, dass ich nicht so ein komischer Kauz werde. Ich habe meinen Schreibtisch und meine Methode ist tatsächlich so, dass ich mir meinen eigenen Spaß beim Zeichnen erhalte, weil ich, wie gesagt, gar nicht so gern zeichne. Ich zeichne gerne, aber es ist nicht mein Hauptding. Und wenn ich alles schon vorher geschrieben habe, den ganzen Dialog schon vorher steht fest und ich soll das nur noch zeichnen, würde ich mich schrecklich langweilen. Der Spaß bleibt mir erhalten, wenn ich merke, von Bild zu Bild passiert irgendwas, womit ich noch selbst gar nicht gerechnet habe. Irgendein Witz fällt mir dann spontan in der Situation ein. Und so ist es eine Freude.
Ne? So. Also die Geschichte kann dann auch nochmal einen ganz anderen Lauf.
Oh ja, der bewegte Mann war, ich musste das ganze letzte Drittel nochmal zeichnen, weil ich irgendwo hingeraten bin, wo ich nicht hin wollte und nicht mehr rauskam. Das ist die Gefahr dabei. Aber ich bin ein schneller Zeichner, von daher betrachte ich die Reinzeichnung eigentlich als meine Skizze schon. Und wenn was schief geht, mache ich es halt nochmal.
Also. Wie ist das? Zeichnest du das als Comiczeichner dann so klein in diesen Kästchen, die wir aus deinen Geschichten kennen? Oder entsteht es auf einer großen Seite und wird dann nochmal verkleinert?
Nee, ich zeichne 1:1 und alles, was verkleinert und vergrößert wird später im Druck, finde ich nicht schön. Auch Vergrößerungen finde ich eigentlich nicht so schön. Ich bin das gewohnt, dass es so ist. Inzwischen schreibe ich, glaube ich, relativ deutlich. Aber ich habe in den 90ern und in den 80ern hatte ich eine Schrift, die ist wirklich nur als Sauklaue zu bezeichnen. Und dass das Zeug damals so erfolgreich war, kann ich im Nachhinein mir nur erklären, dass wir damals noch an Handschriften gewöhnt waren. Heute ist alles mit Computer und deutlich zu lesen. Damals hatten wir mit Krackelschriften noch irgendwie mehr Erfahrung. Denn es ist auch nie ein Verlag auf mich zugekommen und hätte gesagt, Ralf, Herr König, schreiben Sie doch mal ein bisschen deutlicher. Ich kann das heute teils selber nicht mehr lesen, was ich da geschrieben habe.
Du hast schon es durchblitzen lassen und gesagt, du nennst deine Figuren liebevoll die Nasen. Hm. Wie ist es dazu gekommen, dass deine Figuren so Gmollnasen haben?
Na, das ist Comicsprache. Ne? Asterix hat im Grunde auch diese Nasen oder Loriot oder so, das sind halt, das ist einfach genau wie meine Figuren haben auch nur vier Finger. Wird auch manchmal gefragt, warum denn? Habe ich eigentlich nie drüber nachgedacht. Das ist Comic. Wenn die 5 Finger hätten, dann würde das komisch aussehen. Dann ist das zu viel an den Händen, zu viel Wurst dran irgendwie. Und 4 Finger, Donald und Mickey Mouse haben auch 4 Finger. Das sind Sachen, die passieren mir eher unbewusst. Ich überlege mir nicht, die müssen nur 4 Finger haben oder eine dicke Nase. Meine ersten Comics in den 80ern noch, da waren die Nasen relativ klein, aber die Kinnladen waren sehr groß. Die Figuren hatten immer so riesige Kinnladen. Mhm. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit, auch ohne dass ich das gesteuert hätte, das ist so eine Evolution, die passiert. Wenn man viel zeichnet, dann verändern sich die Dinge so nach und nach. Also die Nase ist dicker geworden, war nachher sehr groß, jetzt im Alter. Was immer das bedeutet, werden die Nasen kleiner wieder. Also es gibt ja diesen Spruch wie die Nase des Johannes.
Die Nase des Mannes.
Wie ist der Spruch?
Wie die Nase des Mannes so sein.
So sein Johannes, ja. Genau. Ich hoffe nicht, dass es damit zu tun hat. Aber meine Nasen werden deutlich kleiner. Also wenn ich Zeichnung aus den 90ern sehe, da hat Paul so einen riesen Kolben. Und das finde ich heute gar nicht mehr so schön. Also.
Wie sieht so dein Tag aus? Bist du ein Frühaufsteher oder arbeitest du in die Nacht? Bist du ein Nachtmensch?
Nein, ich bin Frühaufsteher und wenn ich arbeite, das ist leider im Moment seit einiger Zeit ein bisschen schwieriger geworden, aber dann bin ich so ein Vormittagstyp. Also ich stehe auf und gucke auf den Schreibtisch mit einem Kaffee und dann setze ich mich hin und will eigentlich nur 2, 3 Striche machen und dann ertappe ich mich dabei, dass ich plötzlich ist nachmittags um 3, ich habe noch nichts gegessen und so. Das ist toll, dann schaffe ich viel. Ne, so. Aber seit einiger Zeit, ich habe ein bisschen nachgelassen, weil auch einige persönliche Probleme kamen. Also meine Eltern, wie gesagt, sind jetzt Mitte 90, bringt einige Probleme mit sich, die sehr ablenkend sind auch und dies und das noch dazu. Und ich habe die Nibelungen mir auf den Tisch gelegt. Was? Das ist echt ein Brett.
Wollte gerade sagen, das ist ein Brett. Ja.
Also ich habe die Idee immer toll gefunden, weil die Geschichte ist auch so schräg und so. Die Charaktere sind wirklich sehr interessant und als Comicfiguren sehr geeignet. Aber irgendwas klemmt da. Ich komme über 80 Seiten nicht hinaus. Und auch da ist es das Problem, ich zeichne drauf los. Und vielleicht mache ich mir nicht vorher klar, wie es wirklich aussehen muss. Ich fange dann an und es gefällt mir erst. Und nach 80 Seiten merke ich, der Siegfried gefällt mir nicht mehr so. Der ist irgendwie zu muskulös, so wie man sich das vorstellt, blond und muskulös. Und hat keine Überraschung, könnte ja auch ein kleiner Schmächtiger sein, wäre vielleicht lustiger. Und dann, wenn ich das einmal im Kopf habe, dann muss ich das machen. Ich bin auch Perfektionist. Das heißt, ich kann den ganzen Quatsch, jedes Bild, wo Siegfried drin vorkommt, muss ich dann nochmal zeichnen. Und ich komme nicht vorwärts. Ne? Also ich bin schon seit 2 Jahren auf Seite 80 und komme nicht weiter.
Und lässt sich die Nibelungensaga lustig und humorvoll erzählen?
Das hoffe ich. Wobei, es natürlich habe ich was anderes vor. Meine Idee ist, dass es eine Liebesgeschichte wird.
Also dass zwei Männern dann?
Hagen und Siegfried sich ganz interessant finden und Krimelt irgendwie die Arschkarte kriegt. Deswegen später auch Krimels Rache. Also die Geschichte lässt sich gut erzählen mit diesem Hintergrund. Und das ist auch sehr witzig, finde ich. Aber ich habe den Fehler gemacht, jetzt rede ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, wegen des Siegfrieds auch. Das sind 2 recht erotisch gezeichnete Nasen. Also der Hagen ist, wie man das bei mir kennt, so ein Brecher, so ein behaarter, dunkler, böser Typ. Und der Siegfried ist halt eben auch recht gut aussehend und das ist nicht gut. Also das war eine falsche Entscheidung. Es ist besser, man hat so einen kleinen Dicken wie den Paul und einen behaarten, attraktiven Kerl. Das ist lustiger, als wenn 2 gut aussehende Männer miteinander zu tun haben. Das kriegt dann sofort so eine komische, erotische Komponente, die aber im Comic eigentlich eher langweilig ist. Denn ich will ja keine Pornos zeichnen, ich will ja lustige Geschichten erzählen und
lassen wir uns überraschen, wer der kleine Dicke dann wird.
Ob das wird eher, ja, klein und dick wird er nicht, aber Siegfried wird vielleicht klein und schmächtig. Wenn ich das alles nochmal von vorne anfange, wo ich jetzt gerade auch zögere, weil das sehe nur ich. Wenn das später rauskommt, wird kein Mensch sagen, ah, der Siegfried sieht irgendwie nicht gut aus. Das ist so, das habe ich im Kopf. Aber wenn man Perfektionist ist, dann macht man es dann eben anders.
Hätte klein und dick sein müssen. Läuft Musik, wenn du zeichnest, oder brauchst du Ruhe?
Wenn ich koloriere, wenn ich die Buntstifte nehme und neunmal auf der Seite Pauls Jeanshose blau male, dann höre ich Musik, weil da muss ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Wenn ich Dialoge schreibe, ist es schwierig, dann verschreibe ich mich oft. Und auch das mache ich ja nicht mit dem Computer, sondern ich schreibe wirklich die Schrift in die Sprechblasen. Sobald da ein Buchstabe fehlt oder ein Rechtschreibfehler, dann muss ich die Sprechblase überkleben. Das ist dann mühsam. Ja.
Was läuft bei dir? Du bist ABBA-Fan, glaube ich,
ja? Ja, das kommt jetzt wegen des ABBA-Buchs tatsächlich.
Aber Hallo hieß das
dann? Aber Hallo hieß das. Ich war als Kind und Jugendlicher mal auf einer ABBA-Phase. Das war nach Pink Floyd und so, war das eigentlich erstaunlich. Aber plötzlich dachte ich, das ist ja geil. Und ich habe ja recht behalten, das ist ja nun zeitlos. Und als ABBA sich jetzt nochmal neu zusammentaten für dieses Album, das fand ich so interessant und so toll, dass diese alte Leidenschaft kurz wieder aufflammte. Aber im Moment tatsächlich bin ich jetzt mal ganz Konrad, also ich bin voll auf Beethoven. Beethoven ist ja wohl das Geilste. Ich brauchte 65 Jahre, um zu verstehen, dass Beethoven ja wohl der Kracher ist. Ich habe diese tollen Kopfhörer, die so geräuschvermindernd sind. Damit laufe ich dann draußen rum, nicht am Schreibtisch. Aber da hatte ich irgendwann mal so auf dem iPhone, mach doch mal Beethoven, da hatte ich so ein Klavierkonzert und dachte, das ist ja geil. Und jetzt bin ich seit Wochen, höre ich mir die ganzen Sinfonien an, die ich fast alle nicht kannte und bin begeistert. Also das, ich kann, wenn ich mich in Musik verliebe, mich verlieren. Das ist
also entstehen deine Geschichten, die Nibelungensaga, jetzt mit Beethoven?
Ja, nicht mit Wagner. Also Wagner finde ich eigentlich, da kann ich nicht. Eine halbe Stunde Wagner, dann kann ich nicht mehr. Das ist mir zu pathetisch. Die Wagner-Opernsache hat auch mit meinen Nibelungen nichts zu tun.
In den letzten 45 Jahren hast du mit deinen Geschichten, wenn auch nicht bewusst immer, auch ein Stück weit gegenüber Vorurteilen, gegenüber Schwulen angezeichnet. Aus deiner Sicht heute, hat es was gebracht?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Hat es was gebracht? Also die gesellschaftliche und politische Entwicklung ist ja besorgniserregend, sage ich mal, dass das alles wieder so irgendwie zurückgeht. Und von daher, natürlich hat es was gebracht für alle, die es gelesen haben und die ihr Coming Out damit hatten, was ich ja gar nicht ahnte. Ich habe ja einfach gezeichnet. Ich habe keine Reaktion damals ohne Internet bekommen. Und da haben viele Leute, sagen mir heute noch, dass meine Comics super waren, als sie damals ihr Coming Out hatten. Und da gab es was zu lachen. Und das war so. Also von daher, ich habe nicht Geschichten erzählt, um aufzuklären, aber der Effekt war so, dass es viel Aufklärung gab zwischen den Zeilen, ne, so. Besonders für Leute, die mit Schwulen gar nichts zu tun hatten, die lasen das und lachten und merkten, so exotisch ist das ja gar nicht. Und die erkannten sich ja auch wieder, ne, so in diesen kleinen Beziehungsproblemen, die ich da erzähle oder so. Hat's was gebracht? Natürlich hat's was gebracht für diese Generation und vielleicht auch noch für die danach. Wie gesagt, 45 Jahre zeichne ich, 65 Jahre bin ich jetzt und es gab einen Podcast. Das ist lustig. Es gibt einen Podcast, der heißt Schwanz und Ehrlich. Da reden drei junge Schwule in Berlin über schwules Leben allgemein. So. Und in einer Folge fiel mein Name mal. Da sagt der eine nämlich, ich glaube, die sind so Anfang 30, Ende 20, keine Ahnung. Da sagt der eine irgendwie, sagt euch der Name Ralf König was? Und die anderen, ja, habe ich schon mal gehört. Ja, das ist so ein Karikaturist, der macht so Karikaturen von Lederkerlen und so. Ah ja, habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Und dann der Rest des Gesprächs ist, dann regen sie sich ein bisschen auf über die Bezeichnung Quarktasche, die ich manchmal in den Sprechblasen hatte, für Frau. Also meine Tuntennasen sagen manchmal irgendwie, da kommt eine Quarktasche und so. Da geht die politische Korrektheit so ein bisschen auch über die Zeiten hinweg. Was ich damals so geschrieben habe, kommt heute manchmal gar nicht mehr so gut an. Aber ich fand es schon in erster Linie sehr, sehr lustig, aber auch ein bisschen erschütternd, was in den nächsten Generationen von einem übrig bleibt. Also, dass da junge Schwule sind und der eine sagt mir, sagt euch der Name Ralf König was? Ach ja, da macht so Karikaturen von Lederkerlen. wo ich alles abgeklappert habe, von Paulus bis Shakespeare bis Orient bis, keine Ahnung, HIV und alles Mögliche. Ja, der macht so Karikaturen von Lederkerlen. Das bleibt übrig und Quarktasche.
Das hat geschmelzt.
Ich habe gelacht. Ich fand es wirklich lustig, weil man kommt gegen den Zahn der Zeit nicht an. Wenn man kurz mal denkt, man hat vielleicht irgendwas geleistet, was ein bisschen Bedeutung hatte oder so, dann ja, vergiss es. Das finde ich eigentlich ganz tröstlich sogar. So.
Aber du hast gesagt, es verändert sich auch was. Machst du dir Sorgen, dass die Toleranz gegenüber Schwulen nicht von Dauer ist?
Ja, die muss man ja haben. Also ich ohne jetzt in die Abwärtsspirale mit dem Gespräch zu kommen, aber das passiert ja sogar im Freundeskreis. Man trifft sich auf einen Erdbeerkuchen und die Gespräche gehen leider nicht mehr so heiter über irgendwas, sondern da muss nur einer den Namen Trump erwähnen, schon kommt man in diese politischen Zusammenhänge und ist dann schlecht drauf. Und wir haben mit Klimawandel zu tun, wir haben mit Krieg zu tun in der Nachbarschaft, wir haben mit erstarkenden rechten Kräften zu tun um uns rum. Auch hier in Deutschland ist es nicht ausgeschlossen, dass sich das alles mal dreht, und das macht natürlich Sorgen, klar. Also ich bin sehr dankbar, dass ich in einer Phase leben und zeichnen durfte, wo es so aussah, als hätten wir Grund zum Optimismus, und die Sachen, die Zusammenhänge werden wieder entspannter und die Leute gehen besser miteinander um. Das scheint ja im Moment wieder ein bisschen schwieriger zu werden.
Also willst du auch weiter mit deinen Geschichten dann eben dagegen anzeichnen?
Ja, dagegen anzeichnen, was heißt das? Ich bin eigentlich kein sehr politischer Mensch. Also wie gesagt, ich betrachte mich gar nicht als Aktivisten oder so. Ich habe im letzten Winter, jetzt im Zusammenhang auch mit meiner privaten Situation mit Eltern und so, ich hatte schon meine depressiven Schübe. Und dann habe ich gemerkt, dass die Nachrichten, die täglichen Nachrichten, dieser Hagel an schlechten Informationen, auch das, was ich über Facebook alles, ich habe 5000 Freunde auf meinem privaten Profil. Und ich hatte die Angewohnheit zu gucken, was die denn so posten. Und das darf man eigentlich überhaupt nicht machen, weil es ist ja fürs Gehirn ganz schädlich. Also da sind Fotos von den Fritten und der Currywurst, da sind Tiervideos, Hunde, Katzen, da sind politische Statements, da sind KI-bearbeitete Bilder. Also das ist ja ein Wust von Unwichtigkeiten, womit man beballert wird, und die Zeit vergeht so schnell, wenn man dann online ist. Und da habe ich, und die Nachrichten auch, also ich habe irgendwann gemerkt, spätestens als Trump wieder Präsident war, nach all dem, was vorher mit diesem Mann passiert ist, wählen die Amerikaner den nochmal ins Weiße Haus, und zwar mit einer großen Mehrheit. Da war ich raus. Also da merkte ich, ich will das alles nicht mehr wissen. Und das ist natürlich, da ist es ganz gut, dass ich mich auch nicht als politischen Zeichner sehe oder als Karikaturisten, sondern eben, ich mache meine Comics. Ich habe dann noch versucht, aus meiner Depression was Lustiges zu ziehen. Da habe ich ein paar Folgen auf Facebook auch gepostet. Eben so eine Situation, dass Freunde nur noch über traurige und tragische Dinge reden. Aber da merke ich, wenn ich mich jetzt auch noch beruflich damit befasse, dann komme ich ganz schlecht drauf. Und ja, dann habe ich das aufgehört, ja.
Und das geht vielen so eben, dass die Nachrichten, die jeden Tag da auf uns einprasseln, vielen zusetzen. Am Anfang deiner Karriere hättest du gedacht, dass da mehr als 45 Jahre draus werden?
Da habe ich gar nichts gedacht. Ich habe drauf losgezeichnet und habe mich gefreut nach dem bewegten Mann, dass ich auch von den Büchern leben kann. Das war ja eine Weile richtig erfreulich. Dann hat irgendein Idiot das Internet erfunden. Das heißt, der Buchhandel ging allgemein den Bach runter. Aber jetzt bin ich immer noch froh, dass ich eine schöne Lesegemeinde habe, die immer noch die Bücher kauft. Da bin ich wirklich dankbar. Also sind einige Comiczeichner und Zeichnerinnen gekommen und gegangen in der Zeit. Und ich bin immer noch hier und hatte eine schöne Lesung in Saar Louis und werde beim Münchner Comic Festival jetzt sein. Und dass die Leute immer noch Schlange stehen, um eine signierte Ausgabe meiner Bücher dazu kriegen, das freut mich wirklich sehr.
Ja, und es freut uns, dass du mit deinen Geschichten eben noch da bist und weiter zeichnest. Was ist das Zeichnen für dich bis heute?
Es ist sicherlich ein großer Teil meines Selbstverständnisses. Also, dass ich das kann, freut mich. Woher ich es kann, weiß ich nicht. In meiner ganzen Familie ist niemand irgendwie künstlerisch tätig. Alle gucken eher verwundert, dass ich das mache. Es ist für mich ein großes Ventil. Also, wenn ich den Humor nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich wirklich depressiv. Aber so sehe ich immer noch so ein, aus der größten Kacke, die passiert, dann noch irgendwie was Lustiges rauszuziehen. Und dieser Grad der an Selbstironie auch, ich gucke ja auch sehr auf mich selber, aber was mache ich so, was passiert mir so und mache da irgendwie Geschichten draus, wenn auch nicht eins zu eins, aber grundlegend sind ja diese Dinge der Anfangsfunke einer Idee. Also Selbstironie ist was sehr Gesundes.
Also ein bisschen Therapie ein Stück weit.
Ja, auf jeden Fall, ja. Selbstironie sollte man haben, dann geht es leichter durchs Leben.
Vielen Dank für das Gespräch, Ralf, und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Vielen Dank.
Danke dir.
Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.